Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Eule-Podcast. Heute spreche ich mit Annika Schmitz und Luis Berger über den synodalen Weg. Was hat der katholische Reform- und oder Dialogprozess gebracht und wie geht es jetzt weiter? Um über den synodalen Weg zu sprechen, habe ich heute zwei KollegInnen der jüngeren Generation bei mir, was lustig ist, weil wir alle in unseren 30ern sind, aber wir nennen das so, wir sind kirchenjung, immer noch irgendwie. Annika Schmitz, Redakteurin der Herder Korrespondenz, lange Jahre Redakteurin bei Weihnachten, was vielleicht auch einige HörerInnen kennen, hat ihr Volontariat bei der KNA gemacht, in Verbindung mit dem Institut für die Förderung des publizistischen Nachwuchses. Und das hat sie gemeinsam mit Luis Berger, Redakteur bei Kirche und Leben, der ebenfalls seine Journalistenausbildung beim IFP gemacht hat, heute bei der Kirchenzeitung des Bistums Münsters, damals beim Erzbistum Freiburg oder der Erzdiözese Freiburg, wie man so schön sagt. Und ihr beide seid heute zu Gast. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Hallo, ich freue mich auch.
Luis dürften einige Eule-LeserInnen schon kennen, denn er schreibt bei uns ab und zu mal über kulturelle Artefakte, wie verunglückte Fernsehauftritte zum Thema Religion oder zuletzt über den Prozess gegen Deutschland am Thalia-Theater in Hamburg. Annika ist keine Eule-Autorin. Den Moment haben wir völlig verpasst. Du hast bei Weihnachten geschrieben. Vielleicht sag dir am Anfang nochmal für unsere HörerInnen, wie ihr so eigentlich zum synodalen Weg gekommen seid. Denn das sind ja 6 sehr lange Jahre gewesen.
Wie ich zum synodalen Weg gekommen bin, ist eine Frage, die ich gar nicht mehr so recht beantworten kann. Ich glaube, da muss man deutlich, deutlich früher ansetzen. Du hast es gerade schon gesagt. Ich war Redakteurin beim Portal weihnachten.de, bin aber auch von Haus aus Theologin. Und als die ganze Frage um synodalen Weg losging, was ja in engem Zusammenhang mit der MHG-Studie, dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche stand, war ich tatsächlich noch im Theologiestudium, beziehungsweise im Aufbaustudium. Und habe das erstmal so von dort wahrgenommen als einen Prozess, der jetzt mal angestoßen wurde. Wir haben uns dann für Weihnachten auch überlegt, wie wir damit umgehen können, hatten damals glücklicherweise mehrere AutorInnen, die für uns geschrieben haben, unter anderem die Juliane Eckstein, die als wissenschaftliche Vertreterin als Vertreterin für den akademischen Mittelbau beim Synodalen Weg mit dabei war, immer mal wieder geschrieben hat, aber dann auch andere, der Simon Hacker zum Beispiel für die Ordensmenschen. Und ich musste kurz überlegen. Das war so etwas mein Zugang, das dadurch zu beobachten. Und ich habe das anfangs tatsächlich ein bisschen unterschätzt von der Größe, die das aufnehmen würde, sondern dachte, naja, okay, man nimmt jetzt mal Gespräche auf und dann schauen wir mal, was passiert. Und dass ich das Ganze dann wirklich, also klassisch journalistisch mitbeobachtet habe, kam dann eigentlich erst später durch die katholische Nachrichtenagentur, das hast du ja eben gesagt, dass ich dort volontiert habe. Und dann kamen natürlich immer mehr die Themen auf und die Frage, wie bringt man das eigentlich an die Öffentlichkeit, was da gemacht wird. Ja, und seitdem beschäftigt mich das Thema nachhaltig und immer wieder, wie vermutlich uns alle, die wir hier drei sitzen.
Ja, mich hat ja die Größe der Berichterstattung auch überrascht, als ich dann bei der 5. Synodalversammlung in Frankfurt 2023 zum ersten Mal leibhaftig mit dabei war. Und das war schon auch gerade im Vergleich mit evangelischen Synoden ein sehr großer Medienauftrieb und Aufwand, der da betrieben wurde, der dann auch zu Fragen geführt hat, nämlich ob sich das alles tatsächlich so lohnt. Aber da kommen wir noch hin. Luis, dein Einstieg beim synodalen Weg?
Ja, also die Frage, ob sich das lohnt, ist eigentlich auch eine gute zum Einstieg, weil ich mich auch erinnere, von draußen da irgendwie hineingekommen zu sein. Also ich war da nicht so drin, wie ich das heute bin, auf eine journalistische Art, sondern ich habe das auch als einfacher Gläubiger, als Laie von außen irgendwie wahrgenommen und mich auch gefragt, ja, was soll das jetzt eigentlich nach so vielen Gesprächsprozessen, die es schon gab? Und ich bin jetzt doch auch überrascht, ähnlich wie Annika, so über die Jahre, wie stark das Interesse doch dann war. Man muss halt jetzt schauen, was ist tatsächlich rausgekommen. Da hat es sich am Ende wirklich irgendwie von den anderen Formaten unterschieden, die es schon gab. Das Interessante ist, und das würde ich dann auch nochmal sagen, ist, Dadurch, dass ich auch von außen reingekommen bin, kann ich so ein bisschen auch die Perspektive von außen, die Leute jetzt hatten, die nicht so intern drin waren, nachvollziehen. Und da muss man dann schon sagen, dass das, was viele KritikerInnen auch immer sagen, ja, der synodale Weg, der synodale Ausschuss, die Synodalkonferenz spielt nicht so eine große Rolle in den Gemeinden, das stimmt schon auf eine gewisse Art und Weise. Und das muss man auch einpreisen am Ende.
Da würde ich aus evangelischer Perspektive, ihr seid ja beide katholisch, mal sagen, dass das ja bei vielen evangelischen Gläubigen mit unserem synodalen System, was es in den evangelischen Landeskirchen gibt, ja ähnlich ist. Wenn man da auf die Nase zufragen würde, was glaubst du, was deine Synode so macht, wie relevant ist die Synode, würden dann wahrscheinlich viele Leute sagen, kriege ich wenig von mit. Aber am Ende macht die Synode halt die Kirchengesetze und kontrolliert die Umsetzung der Kirchengesetze im besten Fall. Und davon bekommt man vielleicht in der Fläche wenig mit, aber das gesamte Gefüge ist synodal bestimmt. Das ist ja ein großer Unterschied zum synodalen Weg, was zum Beispiel die Wirksamkeit der Beschlüsse dort angeht. Also es wurden eine Menge Texte beschlossen, Texte wurden produziert und beschlossen in den Synodalforen, 4 Stück gab es davon. Dann gab es Grundlagentexte, sehr umfangreiche, theologisch formulierte Grundlagentexte und dazu jeweils Handlungstexte mit bestimmten Reformanliegen für die katholische Kirche. Die reichten von der Pastoral, also das, was in Gemeinden oder im kirchlichen Alltag eine Rolle spielen kann, wie zum Beispiel den Segnungen für LGBTQ-Paare oder auch wiederverheiratete Paare, die fallen ja gerne mal unter den Tisch, sind aber damit dabei. Oder jetzt in diesem Februar wieder aktuell geworden die Frage der Laieninnenpredigt, die jetzt dem Vatikan vorgelegt wird. Also da gab es so ein paar kirchenalltägliche Fragen des Gemeinde- und gottesdienstlichen Lebens, würde ich jetzt mal sagen. Und dann gab es Fragen, die an die Struktur der katholischen Kirche rühren, die Verwaltungsgerichtbarkeit, den Umgang mit Sakramenten, den Umgang vor allen Dingen mit dem Amt. Und dazu wurden viele Texte gemacht und Annika hat gerade schon gesagt, Juliane Eckstein, die hat auch für die Eule geschrieben, es waren reichlich Theologinnen mit dabei und zwar entweder als Mitglied der sogenannten Synodalversammlung oder auch als BeraterInnen derselben. Wie habt ihr das mitbekommen in den letzten Jahren, was den Motivationsstand dieser Menschen angeht, die daran teilgenommen haben, als TeilnehmerInnen oder als BeraterInnen? Mein Eindruck war, dass in den letzten Jahren dann doch viel auch Ernüchterung eingetreten ist, was zum Beispiel aus diesen Texten dann am Ende geworden ist.
Ja, Ernüchterung natürlich hat sich breit gemacht. Das würde ich auch sagen. Aber das liegt vermutlich auch an der Frage, mit welcher Hoffnung ist man in dieses Projekt gestartet, ja? Und also in dem Moment, wo man vielleicht äußerlich gesagt hat, naja, wir wissen schon, dass das, was hier gemacht wird, immer eine Anerkennung von Rom braucht oder in vielerlei Hinsicht, dass viele Dinge tatsächlich, die jetzt die Kirchengesetze wirklich angehen, also ich sag mal die Verfassung der Kirche, dass das gar nicht so einfach zu bestimmen ist von Deutschland aus oder im Grunde ja gar nicht zu bestimmen ist, sondern man kann höchstens an Rom herantreten. Also wenn ich mit diesem Anspruch an den synodalen Weg drangegangen bin, dann glaube ich, ist die Möglichkeit, dass sich am Ende Ernüchterung breit gemacht hat, sehr, sehr groß. Wenn ich den Anspruch nicht hatte, sondern gehofft habe, dass sich eine Form von Gesprächskultur zum Beispiel verändert, dann glaube ich, ist die Ernüchterung vielleicht nicht ganz so groß, weil man mehr festmachen kann, dass es tatsächlich so etwas wie Veränderungen gegeben hat. Jetzt im Gespräch mit ganz unterschiedlichen Leuten, sowohl von der BeobachterInnen-Seite als auch von denen, die mit dabei sind oder waren, würde ich sagen, ist es immer in so Wellenbewegungen gewesen. Also es gab diese Anfangseuphorie und dann flachtet es mal ab und ein großer, ja, ich sag mal, großer Einbruch war natürlich der Moment, als es um die Anerkennung sexueller Vielfalt in der katholischen Kirche ging. Das war, ich meine, auf der 5. Synodalversammlung.
Das war die vierte
Ah, eigentlich.
2022.
Siehst du, ich komme schon durcheinander, aber Mathe war noch nie meine Stärke oder Zahlen. Also es war die 4. Synodalversammlung, genau. Ja, dieser große Moment, der dann auch medial sehr aufgegriffen wurde, als Menschen teilweise verzweifelt da waren, dass die Anerkennung ihrer Geschlechtlichkeit, ihrer sexuellen Identität wieder nicht so erfolgt ist, wie man sich das vorgestellt hatte. Also ich glaube, dass das geht die ganze Zeit auf und nieder. Und insbesondere in dem Moment, wenn man, ich kenne das ja von mir selber, sehr engagiert in dieser katholischen Kirche ist, es geht einem irgendwann so ein bisschen der Drive aus, sich jetzt noch weiter damit zu beschäftigen. Ne? Man denkt, oh, wir haben das doch jetzt alles schon 1000 Mal durchgekaut. Also siehe den Text zum oder alles, was gerade zum Frauendiakonat besprochen wird. Also da wird ja auch in Rom wieder intensiv drüber gesprochen. Und klar, man kann irgendwie vielleicht sagen, es gibt Entwicklungen in diesem Prozess, aber letztlich sind es Argumente, die wir seit 30, 40, 50 Jahren auf dem Tisch liegen haben. Und dass einem da irgendwann die Geduld ausgeht, denke ich, ist schon durchaus nachvollziehbar.
Also so sehr ich deiner Analyse was abgewinnen kann, was ich doch beobachtet habe, ist, dass diejenigen, die sich stärkere Veränderungen oder Reformen wünschen, dann in dem Setting des synodalen Weges dann dazu genötigt waren, trotzdem den Kompromissen zuzustimmen. Also wenn du sagst, die waren ernüchternd oder enttäuscht, das hat sich Bahn gebrochen, das habe ich eigentlich immer ganz wenig gemerkt, ja, weil die dann am Ende doch wieder alle auf Linie gegangen sind, da irgendwie da mitzumachen. Und das Argument war ja immer auch von der Leitung, also von Irmestetter Karp, der Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, die den synodalen Weg ja gemeinsam mit der Deutschen Bischofskonferenz getragen haben, als eine der Präsidentin des synodalen Weges, hat ja immer gesagt, wir wollen den Prozess nicht scheitern lassen. Und das hat aber den, jetzt sage ich mal vereinfachend, Progressiven immer abgenötigt zu sagen, ja, dann machen wir dann am Ende doch mit. Also dieses Fanal, dass da wirklich mal was passiert, dass die Progressiven sagen, so machen wir jetzt nicht weiter, das ist ja völlig ausgeblieben in den letzten 6 Jahren.
Man muss vielleicht aber auch sagen, also das nehme ich jetzt auch aus der letzten abschließenden Versammlung mit. Ich war in Stuttgart und habe da mit ein paar Leuten gesprochen noch mit, ist, dass es vielen am Ende auch egal war, um das mal jetzt ganz platt auszudrücken. Also diese Ernüchterung ist dann auch in eine, ich übergebe mich jetzt dem Prozesshaltung übergegangen. Also ich habe zum Beispiel mit einer Gemeindereferentin gesprochen, die hat gesagt, ja, sie war jetzt hier dabei, sie hatte am Anfang gewisse Erwartungen für Frauen etc., größere Beteiligung der LeihInnen, dass sie aber dann irgendwann dazu übergegangen ist zu sagen, diese Erwartungen lösen sich nicht ein. Ich verlagere jetzt meinen persönlichen Schwerpunkt zurück in die Gemeinde, in die Pastoral und schaue, was ich da für meine Themen bewegen kann. Es kommt immer wirklich darauf an, mit wem man spricht. Also es gibt auch eben zum Beispiel vor allem aus den diözesanen Gremien, aus den Komitees Leute, für die war das ein ganz positiver Prozess. Oder zumindest sie schildern ihn so, weil sie diese Art der Diskussionen gewöhnt sind. Für die war es eher irgendwie anstrengend, dass das nicht alles so ablief wie in einem typischen deutschen Diözesankomitee oder Diözesanrat. Also das hart diskutiert und dann nach Regeln abgestimmt wurde. Und dann gibt es natürlich auch wiederum die Leute, also vor allem unter den Bischöfen, auch unter ein paar Priestern, die beteiligt sind, die diesen Prozess sehr, sehr positiv schildern. Also die sogar von Lernerfahrungen berichten, die sie in der Conversatio in Spiritu, in der Unterredung im Geist, dann am Ende, die dann von der Weltsynode auch für den synodalen Weg adaptiert wurde, erfahren haben. Also man hat eine ganze Bandbreite, die sich jeweils dann aus der Ausgangsposition ergibt.
Für Nicht-Katholiken, die auch mit der Weltsynode nicht so vertraut sind, die Conversatio in Spiritu, das nennen wir Murmelgruppen. Anderswo in der pädagogischen Welt und vor allen Dingen auch in der evangelischen Kirche. Wir hatten auf der EKD-Synode 2025 in Dresden im Herbst letzten Jahres also einen Thementag zur Macht in der Kirche und der bestand in weiten Teilen auch aus Murmelgruppen nach den Vorträgen, was natürlich für, ich schaue jetzt in grinsende Gesichter, für BerichterstatterInnen total blöde ist, weil die offene Debatte ist ja das, worüber man am Ende vielleicht berichten kann. Über Murmelgruppen ist schwer zu berichten. Offene Debatte gab es beim synodalen Weg ja auch mal so oder mal so. Das bestand aus vielen, ich will es bloß kurz erklären für diejenigen, die das jetzt noch nie gesehen haben, Es gab Einbringungen, das wurde dann im Vortrag gehalten, 15 Minuten, vielleicht auch in Text vorgestellt, in Grundtext, in Handlungstext oder in Reformvorhaben berichtet, über die Verwaltungsgerichtbarkeit und auch, das soll hier nicht verhehlt werden, auf jeder Synodaltagung wurde berichtet über den also über die fortlaufenden Arbeiten am Bereich sexualisierte Gewalt, Missbrauchsaufarbeitung. Und dann schloss sich immer eine Aussprache an, die häufig sehr schnell zeitlich begrenzt wurde, auf 1,30 oder gar nur auf eine Minute, zwei Minuten, wo sich alle TeilnehmerInnen melden konnten und dann was sagen. Das war häufig sehr repetitiv, also sehr wiederholend. Das muss man, denke ich, kann man schon mal einigermaßen wertfrei sagen. Und die Frage ist, ob solche simulierten Debatten tatsächlich viel gebracht haben, auch für die Texte.
Ja, es war in Stuttgart ganz schön. Also die Versammlung fand ja dort im Maritimhotel statt, in einer Halle, die sich Alte Reithalle nannte, wenn ich mich richtig erinnere, was auch zu vielen Assoziationen einlädt, dass da auch Rennen gefahren wurden. Aber interessant war, wir als Journalistin, wir saßen oben sozusagen auf einer Empore und konnten immer runterschauen dann auf die Murmelgruppen oder die Conversatio in Spiritu. Aber also das Interessante ist ja halt da auch wieder, dass komplett unterschiedliche Verständnisse von Beteiligung aufeinandertreffen. Also die Ergebnisse sind dann auch immer andere. Also wenn die einen irgendwie so eine Umwendung des Geistes tatsächlich dann im Gespräch sich ersehen oder erleben, geht es bei den anderen, da wolltest du ja auch darauf hinaus, um diese Frage, was ist ein Beschluss und können wir gemeinsam Beschlüsse fassen?
Ja, also hier nur nochmal zur Ergänzung, Stuttgart heißt die 6. Synodalversammlung, die hat erst in diesem Januar stattgefunden und den Prozess des synodalen Weges, von dem immer wieder gesagt wird, der geht ja immer weiter und weiter und weiter, aber also jetzt sagen wir mal, der ist jetzt abgeschlossen. Der ist aber unterbrochen gewesen, schon 2 Jahre, insofern als dass 2 Jahre lang jetzt der sogenannte Synodale Ausschuss eine neue Satzung verfasst hat für das, was jetzt als nächstes kommt, nämlich die sogenannte Synodalkonferenz, der jetzt auch das Zentralkomitee der Katholiken und die Deutsche Bischofskonferenz schon zugestimmt haben und die Zustimmung aus dem Vatikan, die eingeholt werden muss und wird, die steht noch aus, aber das Ganze soll im November starten. Soweit dazu. Jetzt hat Annika an ein paar Stellen schon Widerspruch im Grunde genommen angekündigt.
Nein, ich habe überhaupt, wollte gar keinen Widerspruch direkt hineinbringen. Mir fiel nur noch eins zu der Debatte, die wir eben hatten. Wie ernüchtert sind Menschen aus dem synodalen Weg rausgegangen oder auch nicht? Oder mit welchen Ansprüchen sind sie hineingegangen? Du hast gesagt, man hat das Projekt nicht scheitern lassen wollen und es hätte immer so der große Aufschrei der Progressiven gefehlt. Ich kann das in gewisser Hinsicht nachvollziehen. Ich würde sagen, es hat aber durchaus Aufschrei gegeben. Also es wurde für katholische Art und Weise, finde ich, schon sehr, sehr deutlich debattiert, auch gerade in dem Gespräch zwischen Laien und Bischöfen. Und Kompromisse mussten ja nicht nur die Progressiven machen. Also Kompromisse mussten ja auch diejenigen machen, die aus einem eher konservativen Lager, sag ich mal, also ich mag diesen Lagerbegriff nicht, aber ich verwende ihn dann doch selber wieder, also aus eher konservativeren Ansichten herausgekommen sind. Und ich meine, es gab natürlich dann auch einzelne Personen, auch Bischöfe, die dann irgendwann sich von diesem Prozess immer mehr entfernt haben. Aber es gab ja, denke ich auch, also gerade auch bei den Weihbischöfen, immer noch genug, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt als die progressivsten Bischöfe einschätzen würde, die sich aber diesem Prozess weiterhin gestellt haben und dran teilgenommen haben. Und das muss man ja in gewisser Hinsicht auch mal würdigen oder mal sagen. Also mir ist nur wichtig zu sagen, also Kompromisse mussten nicht nur die Progressiven machen, sondern auch diejenigen, die eher konservative Ansichten haben, dass man das geschafft hat und dass dieser Weg dann eben nicht gescheitert ist. Denn die Frage ist ja auch, was wäre denn passiert, wenn das gescheitert ist? Also ich sag's mal so, ich kenne genug Leute, für die dieser synodale Weg sowas wie die letzte Hoffnungszelle ist, um katholisch zu bleiben in Deutschland. Ja? Und deswegen also diesen Zynismus, ich finde es fast Zynismus zu sagen, das bringt doch eh alles nichts und wir lassen es mal scheitern. Ja, was ist denn die Alternative? Also dann halt austreten oder gar nichts machen.
Na gut, also ich muss ja als journalistischer Beobachter die Alternative nicht anbieten Und würde halt, auch wenn es zynisch klingt, sagen, es ist natürlich leicht, sowas zuzustimmen als Konservativer, wenn ich im Grunde genommen weiß, daraus wird ja eh nichts, weil das im Vatikan spätestens versandet oder in den Betriebsamkeiten der Bistümer, die am Ende dafür zuständig sind, daraus irgendwas zu machen. Und ein bisschen hat ja der Monitoring-Bericht, der jetzt in Stuttgart vorgestellt wurde, das auch gezeigt, wenn ich als Bistum oder als Bischof mir nicht auf die Finger gucken lassen will, dann komme ich da auch wunderbar raus. Aber jetzt würde ich mich selber einschränken wollen und sagen, wir haben ja das immer wieder bei den Synodalversammlungen gesehen, an der Debatte über die namentlichen Abstimmungen. Das ist den Bischöfen, aber manchen Laien auch, gerade diejenigen, die im Wissenschaftsbetrieb unterwegs sind, gar nicht so recht war manchmal, mit ihrem Namen für ihre Entscheidung einzustehen, weil sie Befürchtungen hatten. Bei den Bischöfen und Priestern eher so, dass ihnen in der Hierarchie Ungemach, ins Haus steht. Bei den Wissenschaftlerinnen, dass ihnen das mal ausgelegt wird bei einem Berufungsverfahren oder bei der Anerkennung ihrer Ausbildung und so. Korrigiert mich gerne, aber das würde ich fast für viele Sachen sagen, auch für das Medienaufkommen, was wir vorhin schon mal hatten und für überhaupt auch die Feier von Beschlüssen. Also ich kann mich an der fünften Synodalversammlung erinnern, da haben dann die Beraterinnen im Grunde genommen wirklich sich in den Armen gelegen mit Tränen und Lachen, weil diese Texte durchgegangen sind vor Freude. Von denen ich als Beobachter so dachte, naja, aber nun schön, und was wird jetzt, ja? Also dieses Missverhältnis zwischen innerer Bedeutsamkeit, würde ich jetzt mal sagen, dessen, was dort passiert, symbolisiert auch in so einer Angst um so Abstimmungen und wo stehe ich, ja? Und dem Eigentlichen, was dabei so rauskommt, ja? Und ich finde das am besten eigentlich aufgehoben in einer Formulierungsfrage, vor der wir drei bestimmt schon häufig standen, nämlich nennen wir den synodalen Weg jetzt in dem Text einfach mal so Reformprozess oder Dialogprozess. Um diesen Teil unseres Gespräches vielleicht zu einem Abschluss zu kriegen, würdet ihr Reform oder Dialogprozess sagen?
Vielleicht kann man das nochmal an dem Thema Beschlüsse aufhängen. Ich plädiere ja vielleicht inzwischen auch nicht mehr dafür, von Beschlüssen zu reden, beziehungsweise auch einen realistischen Blick dafür zu haben. Ich sehe diese Beschlüsse, diese Grund- und Handlungstexte inzwischen eher als Formen der Selbstverständigung der katholischen Kirche in Deutschland. Wie wollen wir sein in einer bestimmten Mehrheit in einem bestimmten Milieu. Die Frage, ist da Dialog drin gewesen, die ist, glaube ich, schwierig zu beantworten. Es ist eher so eine Art von, wir schärfen uns immer weiter gewesen, weil am Ende, wenn man den Dialogbegriff ganz eng fasst, so ein Austausch nicht unbedingt stattgefunden hat. Und man muss jetzt auch wieder sagen, wie Annika schon meinte, das liegt jetzt nicht nur an den Progressiven, sondern das liegt auch an den in Anführungszeichen Konservativen, die sich nicht nur unter den Bischöfen, wir kennen ja alle die Namen, sondern auch bei den Personen, die irgendwann mal eingebunden waren in den synodalen Weg, also zum Beispiel Hanna-Barbara Gell-Falkowitz oder solche Leute, die dann ausgestiegen sind. Auch dort war die Bereitschaft zum Dialog eher gering. Und dann gab es auch noch ein mediales Störfeuer, das auch von Publikationen, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, den synodalen Weg irgendwie anders darzustellen, abgefeuert wurde. Und deshalb muss man vielleicht eher von Selbstverständigungsprozess sprechen, als überhaupt von Reform- oder Dialogprozess.
Selbstverständigungsprozess, finde ich einen schönen Begriff für das, was da passiert ist. Da würde ich mich, glaube ich, gerne anschließen. Ja, Dialog oder Reformprozess. Wie heißt es so schön? Also Ecclesia semper reformanda est. Also irgendwie, um mich hier mal so als Pseudoprotestantin zu outen. Nein, also natürlich ist es, finde ich, auch immer ein Reformprozess gewesen. Also in dem Moment, in dem man beschließt, über diese Themen so offensichtlich zu sprechen, sind Dinge im Gange, die sich nachher nicht mehr einfangen lassen. Also, und das sieht man doch jetzt auch an dem Nachdruck, mit dem viele in der Kirche ja an diesem Projekt festhalten oder darauf bedacht sind, dass man das weiterhin verstetigt. Weil man das einfach nicht mehr, also man kommt ja hinter diese Dinge nicht mehr zurück, die man dort gesagt hat und die man angedacht hat. Und sowas wie Macht- und Gewaltenteilung, Mitbestimmungsrecht oder sogar mit Entscheidungsrecht, Beratungen, das ist ja jetzt nicht, also man kann ja jetzt nicht mehr so tun, als ob es diesen Prozess nicht gegeben hätte und als ob man nicht zusammen an dem Tisch gesessen hätte und über all diese Themen diskutiert hat. Deswegen bin ich tatsächlich schon für Reformprozess, glaube ich.
Seitdem es den synodalen Weg gab es natürlich auch starke Kritik. Ihr habt die jetzt gerade schon mal erwähnt, vor allen Dingen natürlich die Kritik der Konservativen. Das sind die immer wieder gleichen Bischöfe. Kardinal Wölki, der Erzbischof von Köln, Stefan Oster aus Passau, Gregor Maria Hanke, der ehemalige inzwischen Bischof von Eichstätt und Rudolf Voderholzer natürlich aus Regensburg. Das sind die vier, die immer wieder den synodalen Weg kritisiert haben in den Medien und die etwas gemacht haben, was ich glaube ihnen ganz viele Sympathien am Ende auch gekostet haben. Die haben nämlich immer nach Rom geschrieben. Und dann kamen aus Rom, aus dem Vatikan so Einsprüche gegen bestimmte Projekte oder vor allen Dingen gegen das, was so das Kernding ist, nämlich oder das Verständnis von Synodalität selbst. Und an dieser Frage hängt alles, hing auch in Stuttgart die ganze Frage, was heißt eigentlich Synodalität? In der Eule hat das vor fünf Jahren schon, Benedikt Heider, noch so ein junger katholischer Journalist, aufgeschrieben, der heute bei katholisch.de, bei der KNA arbeitet, auch schon ein paar Mal für die Eule geschrieben hat. Und im Wesentlichen geht es darum zu sagen, es darf mitberaten werden, aber die Entscheidung steht dem Lehramt zu. Das ist das katholische Synodalitätsverständnis. Es nehmen aber an diesem Prozess immer auch Leute teil, die sagen, nein, für mich ist Synodalität auch mit Bestimmung. In der Synodalkonferenz, die jetzt eine Satzung bekommen hat und die vom Rom dann wohl genehmigt wird, wir werden sehen, da ist von Mitberatung die Rede und es werden dann auch dort Beschlüsse gefasst, aber die sind nicht bindend für die Bistümer. Das heißt, da ist das katholische Synodalitätsverständnis vorherrschend, durchgesetzt. Also könnte man jetzt einfach sagen, wir haben da im Grunde genommen einen Punkt erreicht in der katholischen Kirche, wo wir ein neues Verständnis von Synodalität haben, das es vor Jahren noch nicht gab, vor Papst Franziskus vor allen Dingen nicht. Aber das entspricht nicht dem Synodalitätsverständnis in der evangelischen Kirche, was ja nicht unbedingt der Maßstab sein muss. Ne? Auch die Orthodoxie hat nochmal ein anderes Synodalitätsverständnis. Aber betrügt man sich jetzt quasi die ganze Zeit zu sagen, wir haben da eigentlich was anderes? Das gibt nämlich immer so Zungenschläge, wo ich sage, ja, nee, Leute, ihr redet eigentlich über was noch gar nicht der Fall ist oder vielleicht auch nie der Fall sein wird. Aber kann man denn mit dem katholischen Synodalitätsverständnis, wie es jetzt quasi durchgesetzt ist, nicht auch gut leben? Das ist so meine Frage.
Da ist die Frage wieder, was erwartet man sich grundsätzlich von einem katholischen Synodalitätsverständnis? Erwartet man sich Mitbestimmung oder erwartet man sich geistliche Weggemeinschaft, wenn man das so sagen kann? Da muss man dann vielleicht auch wieder die unterschiedlichen Perspektiven gelten lassen. Also wenn man sich das kirchenrechtlich anschaut, dann ist auf jeden Fall was erreicht worden. Es ist was erreicht worden, was es bisher auf diözesaner Ebene gab, was es aber nicht auf Bundesebene gab und was es halt, und das ist dann in Anführungszeichen, wenn man davon sprechen will, das Revolutionäre, was es auch nicht auf weltkirchlicher Ebene gibt. Und da würde ich auch nochmal sagen, in Bezug auf Stuttgart, es ist für uns tatsächlich vielleicht ein bisschen verwunderlich oder enervierend oder sonst etwas. So ein Umgang in Stuttgart, also innerhalb dieser Synodalversammlung zwischen Bischöfe und Laien, ist nicht alltäglich in der Weltkirche. Also, dass dort Leute auf diese Art und Weise miteinander reden, dass die dann auch noch gemeinsam irgendwie beim Buffet im Maritimhotel stehen, das ist nicht das, was man weltkirchlich kennt. Und da ist tatsächlich auch, ich mag dieses Wort nicht, aber eine andere Kultur erreicht worden. Weltkirchlich ist dann aber die Frage, reicht das am Ende aus? Also der Horizont ist ja jetzt erstmal weltkirchlich von dem fortgesetzten Prozess von Papst Franziskus zu Papst Leo 2028. Bisher sind entscheidende Fragen dort nicht abschließend behandelt worden. Vielleicht bildet sich da am deutschen Beispiel, da muss man auch wieder vorsichtig sein, das deutsche Beispiel ist nicht übertragbar mit seinen Verbänden, Katholizismus und so weiter. Aber vielleicht bildet sich da am deutschen Beispiel auch in Kontakt mit anderen synodalen Organisationen auf der Welt ein anderes Verständnis für Synodalität heraus. Das abschließende Problem ist aber für Deutschland, könnte es dann, wenn man jetzt ganz pessimistisch ist, schon zu spät sein.
Aber jetzt muss man mal dazu sagen, also ein bisschen Einspruch schon, so richtig ich das auch nachvollziehen kann, auch das entspricht auch meinem Eindruck der Gespräche, die ich mit den TeilnehmerInnen, Beobachterinnen, Leuten in der Nähe des Synodalen Weges geführt habe in den letzten Jahren, so richtig das ist, dass die ihre Hoffnung daran gehangen haben, aber die Kirchenmitgliedschaftszahlen der letzten Jahre haben auch gezeigt, dass diese Form der Selbstbeschäftigung eher kontraproduktiv ist. Also, weil du gerade sagst, es könnte dann zu spät sein. Also ich habe den Eindruck, dass gerade unter den Bischöfen inzwischen sich auch die Meinung manifestiert zu sagen, nee, 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 Leute, das Problem ist, dass wir es die ganze Zeit zum Thema machen und nicht, dass es keine Fortschritte gibt. Ja,
Es ist natürlich ein besonders schlauer Trick.
ja. Naja, aber es ist mit dem Blick auf die Kirchenmitgliedschaftszahlen nicht ganz abzuweisen. Ne? Also der synodale Weg hat nicht dazu geführt, diesen Prozess abzubremsen oder in irgendeiner Art und Weise sogar umzukehren. In der Zeit des synodalen Weges waren die höchsten Kirchenaustrittszahlen, die die katholische Kirche in Deutschland jemals erlebt hat.
Natürlich stimmt die Beobachtung mit den Austrittszahlen, das kann man ja schwer widerlegen. Ich wäre da jetzt nur gerade mit der direkten Korrelation zum synodalen Weg vorsichtig, weil die Austrittszahlen natürlich vor allem erstmal darauf reagieren, auf den Missbrauchsskandal, ne? Und man das so ein bisschen zeitverzögert sieht und natürlich nicht nur auf den Missbrauchsskandal, also es gibt auch Säkularisierungstendenzen und ich weiß nicht was. Aber da wäre ich jetzt so mit Monokausalitäten etwas zurückhaltend. Ich wollte zu deiner ursprünglichen Frage, also dieser Synodalitätsbegriff und ob wir jetzt alles erreicht haben, noch ein paar ja, lose Gedanken, die mir rumgehen. Zum einen, ich fand es wichtig, dass du nochmal unterschieden hast, dass wir unterschiedliche Synodalitätsverständnisse in den jeweiligen Kirchen haben. Das ist mir, also natürlich ist mir das irgendwie bewusst gewesen, aber gleichzeitig denke ich mir, naja, wir operieren hier die ganze Zeit mit dem gleichen Begriff, da werden wir ja wohl auch irgendwie dann doch das ein und selbe meinen. Und es gab diese Szene auf dem, oder für mich eine Szene auf dem, ich glaube, es war der Katholikentag damals auch in Stuttgart, wo es eine Podiumsdiskussion gab mit Georg Betzing, dem damaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, und Anna-Nicole Heinrich als Präses des Rates der EKD, die also sehr, sehr intensiv über Synode und Synodalität gesprochen haben und mir in dem Moment dann vollkommen klar wurde, wir meinen wirklich unterschiedliche Dinge, wenn wir darüber sprechen. Und das macht, glaube ich, die Verständigung manchmal nicht so einfach. Und das für mich dann auch nochmal der Moment kam zu verstehen, ja, wir stehen da katholischerseits schon echt noch ziemlich am Anfang. Also wenn wir unter Synodalität sowas wie nicht nur mit Beratung, sondern wirklich auch mit Bestimmung ansehen, da ist die evangelische Kirche natürlich auf einem ganz anderen Weg auch schon unterwegs und hat das auch schon ganz anders eingeübt. Ich bin mir relativ sicher, dass das in der Form in der katholischen Kirche vermutlich nicht funktionieren wird, auch nicht in absehbarer Zukunft. Ich glaube, das Zentralkomitee und die DBK beziehungsweise der synodale Ausschuss mit dieser Satzung, die jetzt noch in Rom auf die Recognitio wartet, erstmal erreicht hat, was zu erreichen war unter den jetzigen Umständen. Die Frage ist, ob das auf Dauer genug sein wird. Und da bin ich skeptisch aus deutscher Perspektive, weil wir nun mal hier, also wir alle drei jetzt in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die sich an demokratische Grundsätze hält. Das ist unser tägliches Leben, dass wir wissen, wir haben bestimmte Rechte, wir haben auch Pflichten. Und können in gewissem Maße mitbestimmen, wie unsere Politik auszusehen hat oder wie wir uns das vorstellen. Wir können uns in diese Prozesse einbringen und durch unsere Wahlentscheidung können wir das auch mitbestimmen. Das ist natürlich die Möglichkeit, die es in der katholischen Kirche einfach nicht gibt. Und die wird es auch auf absehbare Zeit, also glaube ich ganz ehrlich, nicht geben. Weil es natürlich eine Frage von kirchlicher Verfasstheit auch ist. Wie sich Kirche selber versteht, welche Verfassung, um mal mit diesem Terminus zu arbeiten, sie sich gibt und ja, wie sie sich im Verhältnis von Klerikern, Nicht-KlerikerInnen sieht, und ihrem Verhältnis zur Welt. Louis hat ja auch schon mehrfach auf die Weltkirche verwiesen. Also da sind nun mal unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ja, auch staatliche Gegebenheiten, in denen Menschen leben. Und das spielt sich natürlich auch dann in diesen Diskussionen wieder. Und ich finde, also es ist ja kein rein katholisches Problem. Wenn wir uns gerade die anglikanische Kirche zum Beispiel angucken, die steht vor enormsten Herausforderungen. Oder also, ne, es gibt Leute, die sagen, das ist im Grunde ein Schisma, was da gerade passiert.
Also anglikanische Kirche, um das hier kurz aufzuklären, nach der Wahl von Sarah Mulally zur neuen Erzbischöfin von Canterbury, was das symbolische Oberhaupt der anglikanischen Kirche ist, gibt es eine ohnehin in den letzten Jahren schon in Opposition stehende konservative Minderheit in der anglikanischen Weltgemeinschaft, die jetzt also die Trennung forciert. Ja, es gibt diesen Großkonflikt zwischen in der Sprache der konservativen zeitgeistlichen Anpassung und Festhalten an der Tradition. Und jetzt gehen wir mal ehrlicher ran, zwischen denjenigen, die aus ihrem Bedürfnis, evangeliumsgemäß heute Kirche zu leben, bereit sind, Reformen durchzuführen an ihren Kirchen, und denjenigen, die sagen, nee, so wie meine Kirche gewachsen ist, so soll sie bitte jetzt bleiben, auch wenn davon nicht alles evangeliumsgemäß ist oder wenn es eben irgendwo zwischendurch angelagert wurde, ne? Also es ist ja alles auch historisch geworden, das ist ja in der katholischen Kirche nicht anders als bei uns. Und wir könnten über Dogmatik und Amts- und Sakramentalitätsverständnis jetzt noch ganz viel reden. Und das hängt am Ende natürlich an solchen Fragen wie, was ist ein Priester? Was heißt eigentlich Lehramt? Und wer hat bei uns tatsächlich das Sagen? Ich würde aber an der Stelle fast einen Cut machen und sagen, es gibt auch Grund zum Mut, zur Hoffnung, weil unsere evangelischen Synoden sind A, bei aller Liebe nicht perfekt, und B, hat die natürlich nicht Luther und hat die nicht Melanchthon damals erfunden, sondern die sind auch erst gewachsen und so richtig eigentlich zur Geltung gekommen, erst mit dem Fall des landesherrlichen Kirchenregiments. Und das ist noch gar nicht so lange her, da reden wir eigentlich über einen Zeitraum von 100 bis 150 Jahren. Und auch wenn wir keinen ontologisch getrennten geistlichen Stand haben, keinen Klerus in der evangelischen Kirche, haben natürlich Pfarrerinnen und Pfarrer, also die verbeamteten MitarbeiterInnen der Kirche, trotzdem noch viel Macht. Und wenn das eben auch bloß Informationsmacht ist oder Macht im System, bestimmte Prozesse zu lenken. Und ich würde sagen, der synodale Weg hat, trotzdem er in den letzten 6 Jahren kaum ökumenisch war, also evangelische Beobachtung hat kaum stattgefunden, am Livestream, ja. Und es war auch beim synodalen Weg selbst unter den TeilnehmerInnen und BeobachterInnen nicht so viel Interesse an ökumenischen Perspektiven wirklich zu spüren. Diese Selbstreflexion hat eben auch was Autoerotisches, ja, zu sagen, da sind wir sehr bei dem, was uns selbst angeht und nicht bei den anderen, um sich da befruchten zu lassen, vielleicht auch eher von der Orthodoxie als von den schlimmen Protestanten, aber andersrum durchaus. Also mir sind jetzt schon viele Präses von Synoden begegnet, die sagen, nee, wir wollen auch evangelischerseits gerne auch ein bisschen mehr geistliche Weggemeinschaft sein und nicht bloß Gottesdienst am Anfang und zum Schluss halten und ein Lied singen, bis sich alle endlich gesetzt haben, sondern wir versuchen das irgendwie als geistlichen Wegprozess auch aufzubauen. Und ich merke bei den Synodalen, mit denen ich spreche, dass da eine gewisse Sehnsucht da besteht, das auch wirklich so als die eigene Frömmigkeit aufbauendes Event auch zu begreifen und nicht bloß als Kirchenverwaltung und so ganz technisch. Also da hat der synodale Weg vielleicht unbeabsichtigterweise tatsächlich ökumenisch auch was ausgetragen. Ich würde gerne zu einer Formulierung zurückkommen, die Louis vorhin schon im Munde geführt hat, nämlich ein Nachdenken darüber, will die katholische Kirche eigentlich sein? Und meine Antwort wäre jetzt nach 6 Jahren synodalen Weg, sie ist eine Kirche unterschiedlicher Geschwindigkeit, und ich meine das jetzt gar nicht im Hinblick auf die Weltkirche, sondern würde mal ganz in Deutschland bleiben. Also, wir haben Segnungsfeiern für LGBTQI-Paare in einigen Diözesen, aber im Katechismus steht nach wie vor, was drin steht. Wir haben Abendmahl für wiederverheiratete Paare oder auch geschiedene Personen in den allermeisten Diözesen und Gemeinden der katholischen Kirche. Gleichwohl steht im Katechismus, geht gar nicht. Wir haben natürlich in der katholischen Jugend natürlich haufenweise Jugendliche, die so aufwachsen wie ganz andere, wie alle Jugendlichen in Deutschland in ihrer allergrößten Mehrheit, nämlich die verlieben sich, die haben ihre ersten Sexualitätserfahrungen natürlich vor der Ehe, und das tut denen auch gut, weil sie nämlich dann so verantwortungsvolle Sexualität einüben können. Gleichwohl, der Katechismus der katholischen Kirche sagt was ganz anderes. Muss man, wenn man KatholikInnen heute sein will, einfach damit leben, dass das Lehramt was anderes sagt als das, was man lebt. Mir sagen die Älteren, die so den rheinischen Katholizismus noch kennen, dass das ja eigentlich quasi selbst zur DNA der katholischen Kirche dazugehörte. Lasse reden, aber wir machen das ganz anders. Wie geht man damit um, dass die eigene Kirche was anderes lehrt, als man eigentlich will? Denn gehen will man ja offensichtlich nicht, ne?
Jetzt muss ich mich direkt zu Beginn outen. Ich bin ja auch rheinische Katholikin. Also von daher glaube ich, was du gerade gesagt hast, dieses den rheinischen Katholizismus als persönlichen Teil der DNA sehe ich bei mir, glaube ich, auch ganz stark verankert. Wir müssen, glaube ich, erstmal festhalten, dass der Katechismus für viele Menschen eine große Rolle spielt innerhalb der katholischen Kirche. Also wir sprechen jetzt hier von uns dreien aus einem vermutlich, wenn wir auf einer persönlichen Ebene reden, sehr liberalen Milieu, auch einem vermutlich eher irgendwie liberaleren Frömmigkeitsmilieu. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass niemand das ernst nimmt, was im Katechismus steht, sondern der ist für viele Menschen schon Richtschnur. Und insofern lässt sich natürlich fragen, wie verbindlich ist eben das, was da drin steht für das persönliche Leben, aber eben auch für die Kirche tatsächlich im Allgemeinen? Und wie gehe ich jetzt damit um, wenn dort Dinge drin stehen, die für eine heutige Zeit, ein heutiges Verständnis von Anthropologie zumindest erklärungswürdig oder bedürftig sind? Und reichen die Argumente, die man vorbringt, aus, um das weiterhin so durchzuhalten? Also ich glaube, man kann sehr verletzt sein durch Aussagen im Katechismus. Und das sehen wir ja auch immer wieder, dass Menschen da wirklich drunter leiden und aber trotzdem an ihrer Katholizität auch festhalten wollen. Und dieses Ringen ist glaube ich, schon sehr elementar. Und jetzt auf so einer ganz strukturellen oder Kirchenstrukturebene vor Ort, also natürlich, finde ich, ist man katholisch auch irgendwie immer im Modus einer gewissen inneren Distanz zum Lehramt. Also ich bin das zumindest und ich glaube, das kann ich für viele meiner FreundInnen auch sagen. Also man muss das halt oder man nimmt das dann hin, was da steht. Aber es wird ja vor Ort einfach ganz oft auch anders gelebt und gemacht. Und ich glaube, wir Deutschen haben manchmal so ein bisschen das intensive Bedürfnis nachzufragen und in Rom um Erlaubnis zu bitten. Also das sieht man jetzt dann zum Beispiel auch an der Frage nach der Laienpredigt, da ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden, dass man das irgendwie fragt und irgendwie das eingebunden haben möchte in den großen weltkirchlichen Prozess. Das zeigt ja auch nochmal tatsächlich, finde ich, dass wir KatholikInnen ja irgendwie doch ein Bedürfnis haben, uns gar nicht von Rom zu trennen. Also wir wollen ja hier, wir wollen ja dazugehören, ne? Also das ist ja diese Diskrepanz, in der man sich immer befindet. Und gleichzeitig denke ich mir oft, also was soll halt passieren, wenn man es einfach trotzdem macht? So die Durchsetzung, also Georg Löwisch hat das mal in einem ganz anderen, also Zeitredakteur, ganz anderen Zusammenhang auch geschrieben. Also was soll denn der Vatikan machen? Soll der die Schweizer Garde schicken und irgendwie die Leute festnehmen und in irgendwelche Gefängniszellen im Vatikan stecken? Ne? Das fand ich ein schönes Beispiel. Ich weiß, dass es vielleicht auch etwas unterkomplex sein kann, weil natürlich da hängen, also wenn man das jetzt mal auf großer Ebene denkt, es gibt Konkordate, alles Mögliche. Die Sache ist natürlich komplizierter, aber wir müssen doch auch mal sehen, also wir leben hier jetzt irgendwie in einem Rechtsstaat, wo jetzt ein kirchliches Rechtssystem nur sehr begrenzt Einfluss auf mein tägliches Leben hat und auch sogar auf das Leben, würde ich mal sagen, von Klerikern. Ja, also vielleicht manchmal ein bisschen mehr machen und weniger fragen, denke ich mir. So wie es sowieso schon gehandhabt wird seit Jahrzehnten.
Aber wenn du sagst, es wird eh schon anders gemacht, dann kann man sich natürlich fragen, worum man sich über die Texte überhaupt erst noch besorgen soll. Über die Gesetzestexte wie auch über die theologischen. Vielleicht ist dann doch sehr viel Protestantismus im deutschen Katholizismus schon drin, wo es immer ums Wort geht, ja, statt ums Machen.
Ja, natürlich geht's irgendwie ums Machen und ums Leben, aber gleichzeitig also vielleicht auch um diese Diskrepanz im eigenen Gehirn, sag ich mal, etwas
klar zu kriegen,
wieder zusammenzubringen. Ne?
Ja, als südostbayerische Katholik kann ich mir diesen Spalt auch gut anheften, den es im rheinischen Katholizismus gibt. Also meine Oma ist in den 30ern als uneheliches Kind geboren worden. Schon da war das, was wir heute als moralische Lehre der katholischen Kirche ansehen, nicht unbedingt das, was dann in das Leben der Menschen groß eingezahlt hat. Gleichzeitig war meine Oma eine große Vertreterin eines Volkskatholizismus, die wie selbstverständlich nach Altötting, also dem großen Marienwallfahrtsort in Südostbayern, gepilgert ist und die Schwarze Madonna dort gesehen hat. Und deshalb muss man vielleicht auch immer in Bezug auf den Katechismus sagen, der Katechismus ist ein relativ junges Produkt. Also es ist eine historisch kontingente Zusammenfassung bestimmter Lehren, die irgendwann mal kodifiziert wurden. Das ist lustig, das habe ich nämlich nochmal nachgeschaut, auch in letzter Zeit. Der Doktorvater des neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Hans-Jürgen Verwaayen, der hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Weltkatechismus, Therapie oder Symptom einer kranken Kirche. Und da würde ich eher auch zum Symptom tendieren. Also stattdessen, dass man eben genau diese Fragen aufnimmt, also wie lässt sich aus einer katholischen Praxis eine bestimmte Form der Moral entwickeln, versucht man immer wieder Dinge neu festzusetzen und sie zu kodifizieren. Das wird am Ende eben immer an diesem Spalt auf eine gewisse Art und Weise scheitern müssen.
Also ich nehme zur Kenntnis, dass das Gut Rheinisch oder von mir aus auch Südostbayerische aushalten, mitmachen, noch lebendig ist. Das wird ja aus der älteren Generation gerne negiert, dass das sich irgendwie durchhält. Gleichwohl, da kommen wir wieder zum Ursprung des synodalen Weges zurück am Ende, zumindest zu dem, was immer postuliert wird, dass es eigentlich das Urmoment dieses Dialog- oder und Reformprozesses ist, dass dieser Doppelstruktur innewohnende Risiko für sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch. Denn es sind ja genau diese Sachen, die einfach in der Beichte, aber auch anderswo im Leben der Kirche den Leuten über den Kopf gehalten wurde. Und wir alle kennen ja die Missbrauchsberichte der letzten Jahre, wo zum Beispiel auch Frauen empfohlen wurde, ach, treib doch ab. Wenn dich ein Priester geschwängert hat, ja, dann treib doch ab. Wo doch die katholische Kirche sonst sagt, nee, Abtreibung um Himmels Willen, das ist im Grunde genommen gleichgesetzt mit Mord. Und diese Doppelmoral, die in diesem Verhältnis drinsteckt, das ist ja genau das, was als Risiko beschrieben wurde und an dem der synodale Weg arbeiten wollte. Also wenn man das jetzt mal positiv sagen wollte, würde ich sagen, sind die Probleme jetzt wirklich ausreichend auch zur Sprache gekommen, aber sie sind natürlich noch nicht in der Lösung zugefügt worden. Und ich glaube, dass dieses rheinische, südostbayerische Laissez-faire am Ende vielleicht auch die Lösung nicht ist, weil die natürlich Verantwortung immer dort ablastet, wo man quasi ein Auge zudrücken kann.
Darf ich da kurz nur eingrätschen, weil ich dir da natürlich total zustimme. Also in dem Moment, wo es um Missbrauch, um die Prävention, aber auch vor allem um die Aufarbeitung geht, kommen wir natürlich mit dem zugedrückten Auge und wirklich nicht weiter. Und das hat zu ganz furchtbaren Zuständen geführt, die bis heute in Teilen ja anhalten. Man kann, glaube ich, schon sagen, dass sich das Bewusstsein dafür geändert hat, für die Missbrauchsproblematik in der katholischen Kirche. Also wenn man sich so an die ersten Pressekonferenzen nach dem Canisius-Kolleg 2010 erinnert, aber sogar auch noch zu Zeiten der MHG-Studie, als es diese Systemfrage immer noch negiert wurde oder weitaus weniger gestellt wurde, da sind wir jetzt, glaube ich, auf einem anderen Level angekommen. Nichtsdestotrotz, dass das rechtlich eingefasst werden muss, um sowas zu verhindern und dass natürlich gerade die Frage von Macht- und Gewaltenteilung, was ja eines der Synodalforen war, da ganz maßgeblich mit hineinspielt und auf zweiter Ebene mit Sicherheit auch die Frage, wie wir über Sexualität sprechen und das eben nicht nur im Sprechen, sondern auch auf einer rechtlich verankerten Ebene. Da bin ich komplett bei dir, ja.
Deshalb kann man auch dieser Kritik in Anführungszeichen der Konservativen nicht zustimmen. Also wir haben vorher irgendwie ein bisschen von Selbstbeschäftigung gesprochen, dass dort nur Themen der Selbstbeschäftigung, die jetzt irgendwelche Leute einzeln angehen, verhandelt worden wären. Also da wurden schon systematisch in Ausgang von Missbrauch wichtige Dinge verhandelt, die eben genau diese Strukturen gestützt haben. Also die Machtverteilung, das Priesterbild, der Einbezug von Frauen. Gleichzeitig muss man sagen, dass man natürlich auch im synodalen Weg teilweise die Frage nach dem Missbrauch aus dem Blick verloren hat. Also er ist immer wieder da gewesen. Vor allem die Betroffenen haben immer wieder auch diese Perspektive eingebracht. Aber deshalb kann ich mich Annika nur anschließen. Da hilft der Spalt nicht weiter und da hätte, glaube ich, auch der synodale Weg weitergehen müssen.
Ich würde gerne zum Schluss die Frage stellen, wie es jetzt weitergeht. Und mal zur letzten Woche zurückgehen, zur ersten Pressekonferenz von Bischof Heiner Wilmer, dem neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Der Einstieg mit dem Weihnachtsevangelium, dem Gruß der Engel. Das ist für den neuen DBK-Vorsitzenden ein großer Maßstab, die Geburt des Heilands. Aber danach bedankte er sich ausdrücklich für alle, die für eine gute Entscheidung in der Bischofskonferenz gebetet haben und sogar eine Kerze angezündet haben. Und ich als Protestant saß zu Hause und habe so gedacht, naja, also das letzte Mal, dass für eine Präseswahl in der Synode oder gar für die Bischofswahl in der Evangelischen Landeskirche eine Kerze angezündet wurde, puh, das muss lange her sein. Vielleicht sind wir da auch zu säkularisiert, aber wie würdet ihr das einschätzen? Wie geht es da weiter mit Bischof Wilmer und den Bischöfen? Was machen die jetzt aus dem, was im synodalen Weg erreicht wurde?
Für mich war das bei der Pressekonferenz auch erstmal ungewöhnlich, jemanden da zu haben, der vordergründig schon mal so spirituell auftritt. Ich habe selber, aber aus so einem persönlichen Frömmigkeitsverhältnis dann vielleicht erstmal heraus so den Reflex zu sagen, okay, ist das jetzt gerade der richtige Ort, das so zu handhaben? Und muss mich dann aber gleichzeitig auch wieder da zurücknehmen und erinnere mich immer daran, dass einer meiner besten Freunde pflegt immer zu sagen, na ja, also man kann ja jetzt Bischöfen nicht den Vorwurf machen, dass sie katholisch sind, ne? Also das oder also dass sie sich in der Richtung äußern. Und das ist ja gleichzeitig etwas, was Georg Betzing, also dem Vorgänger von Heiner Wilmer, immer zum Vorwurf gemacht wurde, dass dessens persönliche Spiritualität daran gemessen wurde, wie er sich gesellschaftspolitisch dann geäußert hat. Also das sind ja auch schwierige Momente, dass wir so versuchen, in den Kopf von Menschen und ihrer Spiritualität oder so hineinzugucken. Also das wird bestimmt künftig ein anderer Ton. Ich glaube, dass das eine sehr kluge Wahl war mit ihm, die Bischöfe getroffen haben, weil er, glaube ich, tatsächlich viel anschlussfähig ist in unterschiedliche Bereiche. Also er ist, glaube ich, wirklich auch also ein Intellektueller, der viel nachgedacht, gelesen, gearbeitet hat an unterschiedlichen Orten, sich auch in der ja, kirchlichen Tradition sehr gut auskennt. Er ist gesellschaftlich immer auch sehr aktiv gewesen, ist so mein Eindruck, hat sich viel in die Prozesse, die so laufen, eingebracht und ist aber natürlich mit der Form der Spiritualität, die er pflegt, auch vielleicht für Bischöfe, die sich mit diesem gesellschaftspolitischen Teil der Kirche eher schwer tun, auch wieder anschlussfähig. Also insofern finde ich ihn eine interessante Wahl und gerade mit Blick auf die Kommunikation nach Rom hin, natürlich einfach auch ein wichtiger Posten, denn da wird es ja jetzt einiges zu klären geben. Aber du hattest ja auch gefragt, also wie es jetzt in Deutschland weitergeht und das vermag ich, also in die Kristallkugel vermag ich gerade ehrlich gesagt nicht zu gucken, weil also es gibt die Rekognitio aus Rom noch nicht. Es gibt viele Stimmen, die sagen, die wird kommen. Es gibt aber auch vereinzelt Stimmen, gerade von Kirchenrechtlern, die sagen, sie glauben da eher nicht dran, dass die kommen wird. So. Und wenn also die Synodalkonferenz jetzt nicht zustande kommen wird unter den aktuellen Vorzeichen, dann vermag ich gerade jetzt nicht auszumalen, wie das in der Kommunikation zwischen Laien und Bischöfen weitergeht. Also man wird dann bestimmt irgendwelche Formate oder sowas finden, aber das finde ich schon schwierig. Missbrauch ist weiterhin das eines der dominierenden und großen Themen, die es zu bearbeiten gilt. Aber natürlich auch die Frage von Kirchenmitgliederschwund oder Austritten. Diese Frage von Evangelisierung steht immer wieder im Raum. Also wie bringen wir irgendwie unsere Botschaft unter die Menschen? Mal gucken.
Ja, ich muss sagen, ich war eigentlich gar nicht so überrascht von seinem Auftritt am Ende. Also natürlich ist er ein anderer Typ, Wilmer, als Betzing, das kann man nicht anders sagen. Er ist aber in gewisser Weise jemand, der jetzt zu diesem, in Anführungszeichen, neuen Geist in der katholischen Kirche passt. Also er ist als Ordensmann, als eher spiritueller Mensch eigentlich so ähnlich wie Leo als neuer Papst, der auch Ordensmann war, der auch spirituell war. Was man ein bisschen gemerkt hat, ist, dass er eigentlich ein Bauer ist, um das so platt zu sagen, dass er sich noch ein bisschen gewöhnen muss an das, was da alles passiert. Und das wird vielleicht am Ende tatsächlich die spannende Frage, ob er in der Lage ist, mit Blick auf Deutschland, die Bischöfe, die immer sehr skeptisch waren gegenüber den synodalen Bemühungen, so einzufangen, in Anführungszeichen, wie das notwendig ist, damit da tatsächlich selbst bei den begrenzten Möglichkeiten der Synodalkonferenz etwas vorwärts geht. Und da bin ich jetzt nicht wegen Wilmer selbst, sondern wegen der Persönlichkeit der Bischöfe immer ein bisschen skeptisch. Also zwar hat jemand auch wie Stefan Oster, der Passauer Bischof, einer dieser Kritiker, angekündigt, ja, jetzt kommt die Synodalkonferenz und ich bin da sogar optimistisch. Aber ob diese Leute wirklich zurückkehren, oder man kann eigentlich nicht sagen zurückkehren, sondern ob sich diese Leute wirklich diesem Prozess am Ende anvertrauen und ob Wilmer da eine große Rolle beispielt, das wage ich noch nicht zu sagen.
Das werden wir sehen. Es ist natürlich eine katholische Eigenart, so mehr als ein halbes Jahr nach Rom gucken zu müssen. Und natürlich auch die bange Frage, ob es denn dann irgendwann noch fristgemäß eine Antwort geben wird und wie die ausfällt. Das ist das eine für die Synodalkonferenz. Und ich glaube, für das Leben in der katholischen Kirche insgesamt, um mal jetzt Louis' Formulierung zu folgen, ist ein neuer Geist. Und die Frage ist natürlich, die Frage, ist das ein Geist der Restauration? Oder ist es ein Geist, der wirklich in die Zukunft führt? Aber an dieser Stelle müssen wir, glaube ich, das Auswertungsgespräch über die Zukunft des Katholizismus mal begrenzen. Ich möchte euch ganz herzlich danken und in ökumenischer Verbundenheit natürlich auch grüßen. Wir haben ja bei uns ein schönes Lied. Ich glaube, das ist sogar ökumenisch. Vertraut den neuen Wegen. Die Zukunft ist sein Land. Ja, und damit ist ja weder ein Papst noch ein Bischof gemeint, sondern unser Herr und Heiland. Und insofern ist die Zukunft ja immer offen, auch für die katholische Kirche. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr bei uns im Eule-Podcast wart.
Ich habe schon vermutet, dass du auf dieses Lied ansprechen wirst und darauf gewartet. Ja, vielen Dank für die Einladung und tschüss, bis zum nächsten Mal oder so.
Vielen Dank auch von mir. Es hat echt viel Spaß gemacht.
Vielen Dank allen HörerInnen fürs Zuhören. Bis hierhin und bis bald. Liked und teilt diese Episode des Eule-Podcasts. Folgt dem Eule-Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und bestellt ihr doch den Remind-Newsletter der Eule und abonniere die Eule, um uns mit einem kleinen finanziellen Beitrag bei unserer Arbeit zu unterstützen. Mehr Informationen auf eulemagazin.de/abo. Tschüss!